Ja, Petrus fasziniert immer wieder. Und ich habe ein paar Verse herausgenommen und starte im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Die Situation ist, sie sind dort am See Genezareth. Jesus redete zu den Mengen und da es so viele Leute hatte, ging er in einem Boot, ein bisschen einen kleinen Abstand und redete so zu den Menschen, die dort am See waren. Ganz spezielle Situation. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er, also Jesus, zu Simon, neben dem Petrus: Fahre hinaus auf die Tiefe, lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die am anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollen. Das war wahrscheinlich Johannes und Jakobus, die waren ja auch Fischer, wohnten auch dort. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich möchte zuerst ein paar Sachen sagen zum See Genezareth. Und der scheint aber da verschwunden zu sein. Da ist er wieder. Und zwar ist ja Simon mit seinem Bruder Andreas aus diesem Bethsaida. Das seht ihr dort oben ein bisschen rechts. Und Bethsaida, diese Namen, die sagen ja etwas. Eben Beth kennen wir ja auch von Bethlehem zum Beispiel, Haus. Nun, Bethsaida heißt Haus des Fischfanges. Also wir sehen, Bethsaida war damals wirklich ein Dorf, bei dem eben Fischen und das Fischgeschäft absolut wichtig war. Später sehen wir, sind sie dann offensichtlich umgezogen in dieses Kapernaum oder Kapernaum, wie wir es manchmal dann haben. Und auch dieser Name ist etwas ganz Interessantes. Das ist nämlich Kfar Nahum, oder? Den Nahum kennen wir ja, oder? Prophet, Alten Testament. Und Kfar, wir kennen das Wort Kaf, für Dorf, oder? Und das ist genau das Wort, oder? Dorf, und Nahum heißt Trost. Dorf des Trostes. Und das war ja auch der Ort, wo Jesus sich entschieden hat, dort seinen Ausgangsort zu haben und zu dienen. Nun, dort wohnte er, dieser Petrus. Übrigens hieß er ja gar nicht Petrus zu Beginn, sondern Simon, haben wir gehört. Nun, Jesus hatte ihm diesen Namen gegeben. Er sagte: Du, Simon heißt jetzt Petrus. Und auch das hatte wieder eine Bedeutung. Petrus heißt Stein. Aber wir kennen ja diese Sache von Matthäus 16, oder? Wo Jesus dann sagt: Du bist Petrus, oder? Auf diesen Felsen, also du bist Petrus, und auf diese Petra, oder? Diesen Felsen. Also nicht auf den Stein baut Jesus, sondern auf das Glaubensbekenntnis, das der Petrus ja gegeben hatte. Aber Petrus, er redet dann auch später in seinem Brief von diesen lebendigen Steinen. Petrus war einer dieser lebendigen Steine im Hause Gottes, also sind auch wir eben diese lebendigen Steine. Nun, Petrus, er war ja auch verheiratet, das wissen wir. Da war doch diese Begebenheit mit der Schwiegermutter, die hatte hohes Fieber und dann kam Jesus in sein Haus, heilte sie und die Schwiegermutter diente. von einem Moment auf den anderen. Nun, dieser See war also wie ein Zentrum dort. Auf diesem See oder an diesem See ist sehr vieles passiert. Also wenn ihr die Evangelien durchlest, kommt immer wieder vor, oder dieser See Genezareth. Und so ist es auch ganz gut, wenn man mal sich ganz kurz Gedanken macht über die Namen, weil da gibt es nämlich ganz verschiedene Namen. Im Alten Testament heißt er nämlich See Kinneret oder eben Jam Kinneret. Jam ist eben der Begriff für See oder eben auch Meer. Und deshalb für solche, die vielleicht Übersetzungen haben, auch in andere Sprachen oder manchmal ist sogar vom Meer Genezareth die Rede. Da muss man sagen, ja gut, das ein Meer ist das ja nicht, oder, für unsere Verhältnisse. Sondern es ist eben ein See, aber einfach damit ihr auch wisst, warum manchmal mit Meer übersetzt wird. Nun, Genezareth war ein kleiner Ort dort am Westen vom See Genezareth. Später dann, im Johannesbrief, lest ihr aber dann vom See Tiberias. Ja, wieso heißt es denn auf einmal See Tiberias? Ist aber genau der gleiche See. Man muss sich dann einfach bewusst sein, Johannes hat ja viel später geschrieben, etwa 90 nach Christus. Im Jahr 70 ist ja die große Katastrophe passiert mit Jerusalem. Es wurde erobert, zerstört durch Titus. Und dann wurde auch das Zentrum, das geistliche Zentrum eben zerstört von den Juden. Und das hat sich dann verschoben nach Tiberias. Und so wurde Tiberias später eben zu diesem Zentrum und zur wichtigsten Stadt. Übrigens auch der Ort, wo, sagen wir mal, die Bibel, das Alte Testament, der sogenannte masoretische Text, wie wir ihn heute haben, hatte dort dann wirklich seinen, man kann sagen, also nicht Ursprung, dass er dort geschrieben worden wäre, aber dort wurde er gepflegt. Das war das ein ganz, deshalb heißt er eben zur späteren Zeit See Tiberias. Noch später hat man ihm Harfensee gesagt, einfach von der Form. So, ich komme zum ersten Punkt. Ihr merkt, ich bin einfach ein Lehrer, oder? Muss man wieder mal etwas weitergeben. Aber ich finde das einfach interessant, oder? Man, auch wenn man mal Gelegenheit hat, oder, um dort zu sein, den See zu sehen, ist wirklich eindrücklich. Ich möchte euch mitnehmen zu vier Stationen. Vier ganz wichtige Stationen. Nun, wir haben da gelesen, dass sie auf diesem Schiff waren. Jesus hat gesagt, komm, jetzt gehen wir fischen. Und er hat gesagt, hey, Jesus, du magst wohl gut predigen, oder? Aber von Fischerei, oder? Da hast du ja keine Ahnung. Wir waren die ganze Nacht und in der Nacht fischt man, oder? Da kommen die Fische hoch und da kann man sie fangen. Aber jetzt, da ist doch nichts da. Aber irgendwie hat er doch gespürt, gut, also Jesus ist kein Fischer, oder? Er kommt ja von Nazareth, dort haben die ja keine Fische. Aber weil es er sagt, doch, wir machen es. Weil es du sagst, oder? Dann gehen sie, Netze raus und dann passiert ein Wunder. Ich meine, dass da so viele Fische während dem Tag gefangen worden sind, das ist einfach ein Wunder, ganz klar. Ein überwältigendes Wunder. Und jetzt erkennt Petrus zwei Sachen. Und das ist das Zentrale. Auch das müssen wir erkennen. Immer wieder neu. Und insbesondere dann, wenn wir eben den Weg mit Jesus starten. Wir haben auch gehört, eben im Moment, wo der Herr uns ruft, wo er uns Licht gibt. Uns Licht gibt einerseits, wer eben er ist, wer Jesus ist. Alles entscheidet sich an ihm. Wer ist Jesus? War er nur einfach ein guter Mensch? Da gibt es viele Leute, denen kann man reden und die würden nicht widersprechen. Sagen, ja klar, Jesus war ein guter Mensch. Ja, irgendwo eine tragische Person in diesem Sinne, tragischer Ausgang, aber Jesus war ein guter Mensch. Aber wie wir hier sehen, Jesus war eben nicht nur ein guter Mensch. Nein, er war der beste Mensch. Der einzige Mensch ohne Sünde. Aber er war mehr. Er ist eben auch Immanuel, wie Matthäus das gesagt hat und wie Jesaja ja schon 700 Jahre früher geschrieben hat, in Jesaja 7. Immanuel heißt ja Gott mit uns. Oder dieser Name hat eine ganz tiefe Bedeutung. Gott mit uns. Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat uns Menschen besucht. Und das hat Petrus erkannt. Er hat auf einmal erkannt, Gott steht vor mir. Deshalb diese Reaktion, Mensch, geh weg. Und dann hat er andererseits eben auch erkannt, wer er ist. Und ich glaube, das ist doch das ganz große Problem, wenn wir mit Menschen auch reden, dann sagst du, ich bin doch total okay, hab doch nichts, wo ich irgendwie bereuen müsste. Ja gut, vielleicht, dass ich zu wenig Geld verdient habe, aber sonst etwas. Aber versteht ihr, das Erkennen, ich bin ein Sünder, ich habe eine sündige Natur, ich bin gar nicht würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Diese Erkenntnis kann nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes erfolgen. Und deshalb beten wir auch für die Menschen um uns herum, dass Gott ihnen gnädig ist und durch den Heiligen Geist sie erleuchtet. Das ist der erste Schritt. Ohne Licht, ohne göttliches Licht, sind wir blind und meinen, wir seien total okay. Du bist okay, ich bin okay. Oder ich bin okay, du bist okay. Fängt immer zuerst bei mir an. Oder? Ich kann mich gut erinnern, oder? Das war auch so in den 80er Jahren, war das so ein Slogan, oder? Ich bin okay, du bist okay. Alles ist okay. Nein, es ist eben überhaupt nichts okay. Das ist das Problem. Wir sind sündig, eine sündige Natur. Und aus dieser sündigen Natur heraus kommen sündige Taten. Und wir können nicht vor Gott einfach so stehen. Und das hat er erkannt. Und dann in der Folge sehen wir, wie Jesus dann, wie ihm Jesus begegnet ist. Und wie wir eben durch dieses Anerkennen und Bekennen der Sünde Gnade erreichen. Durch den Glauben, dass Jesus alles gemacht hat, macht er dann wiederum das Wunder der Wiedergeburt, der Neugeburt in uns. Und da ist natürlich die Frage, hattest du diesen Moment? Kannst du sagen, doch, dann war es. Dieser Moment muss da sein für den Start. Ich gehe weiter. Lese aus Lukas 9. Da sprach wiederum Jesus zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach: Für den Christus Gottes. Christus heißt ja Messias, den Gesalbten, derjenige, der im Alten Testament angekündigt ist, über den die Propheten gesprochen haben, über den man in den Psalmen lesen kann. Und Matthäus 16 ergänzt ja dann noch: der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses wunderbare Bekenntnis, das hat auch wiederum Gott offenbart. Das hat Jesus ja gesagt. Das konntest du nicht aus dir selber erkennen. Oder wir können das nicht erkennen, wenn wir einfach sagen, ja, aber wir studieren jetzt intensiv und können alles von der Logik her ableiten. Das ist ja der Rationalismus, der das möchte. Der sagt, die Ratio, oder die Logik, die Vernunft des Menschen, das ist das Höchste. Mit dem kommen wir geistlich nicht so weit. Wir tappen dann im Dunkeln. Wir brauchen auch da, wenn wir unterwegs sind, jetzt in der Schule Gottes, das ist nämlich der zweite Punkt hier. Petrus ist hier in der Schule Gottes und er ist am Lernen. Und wir kennen ja diesen Petrus. Er ist eben manchmal vorlaut gewesen, aber hier war er wirklich, hat er diese klare Aussage. Dann später, 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf einen Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und das Gewand strahlend weiß. Er ist mit 3 Jüngern gegangen. Und da sehen wir jetzt auch, dieser Petrus gehört in den engeren Kreis der 12 Auserwählten. Und da sehen wir auf einmal Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Jesus als Mensch wurde von den anderen eigentlich gar nicht erkannt als etwas Besonderes. Die Nazareth sagten, ja, aber wir kennen doch da seine ganze Familie und er ist doch bei uns aufgewachsen. Woher hat er denn diese Kenntnis überhaupt? Und man hat Anstoß an ihm gehabt, weil er seine ganze Herrlichkeit versteckt hatte. Man sah die moralische Herrlichkeit, wenn man ihn näher kannte, mit ihm redete, mit ihm unterwegs war. Aber diese überragende Herrlichkeit, die er in sich hat, die hat er wie versteckt. Aber da gab es einen Moment auf diesem Berg der Transfiguration, sagt man dem auch, der Verherrlichung, der Verklärung. Da gab es diesen Moment, wo Petrus ihn sehen durfte. Seine ganzen Herrlichkeit, eine Vorausschau, oder, in die Zukunft. Und von dem schreibt er dann später auch in seinem 2. Brief, in seinem Vermächtnis. Denn wir sind nicht kluger, sondern an Legenden, und im Griechischen heißt es eben Mythen oder Mythos, oder also Mythoi, Mehrzahl. Also nicht kluger, sondern Mythen, Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, den er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Können wir uns das vorstellen? Dieses Erlebnis, dieser Petrus, der ja manchmal eben auch mit den anderen stritt, wer ist jetzt wohl da der Erste, der vieles auch überhaupt nicht verstand, der sagte, nein, ja, nicht leiden für dich, oder? Und Jesus ihm gerade kurz vorher sagen musste, geh hinter mich, Satan, oder? Dieser Petrus sieht den verherrlichten Herrn Jesus und hört sogar die Stimme des Vaters. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Erfahrung, die er da gemacht hat, in dieser Schule, etwas Überwältigendes. Und so führt ja Jesus auch dich und mich in seiner Schule. Petrus war circa 3 Jahre, oder, unterwegs. Dieses wichtigste Bekenntnis, er sah diese Herrlichkeit. Aber das Wichtigste, was er jetzt für uns hinterlassen hat, dass er gesagt hat, schaut, das Evangelium, das wir bringen, das sind nicht irgendwelche Fabeln, Legenden. Oder das wird ja von der liberalen Theologie gesagt. Die sagen, ja, das sind Legenden. Aber das sind es nicht. Mythen, ein Mythos. Man hat einen Mythos um Jesus gemacht. Nein, er sagt, das ist eben genau nicht. Das hat sich alles ereignet an bestimmten Orten. Wir haben gesehen, dieser See, den gibt es, können wir jetzt noch hingehen und anschauen. Es war zu einem bestimmten Zeitpunkt, da haben wir Zeugenberichte. Es hat sich in Raum und Zeit wirklich ereignet. Realität, Tatsache, nicht ein Mythos. Und in dieser Schule wurde Petrus geformt. Und so ist auch der Herr mit uns unterwegs, in dieser Schule. Ganz individuell formt er uns, so wie er auch individuell eingegangen ist. Er, Gott, der ewige Gott, Mensch geworden, hat sich um diesen Petrus gekümmert, sich seiner Schwachheiten auch angenommen. Und dann komme ich zur nächsten Station. Wir sind hier jetzt am letzten Abend. Diese letzte Woche, bevor Jesus am Freitag gestorben ist, nimmt übrigens in den Evangelien, wenn ihr alle vier Evangelien nehmt und alle Verse, die sich in dieser letzten Woche, also vom Eingang nach Jerusalem, Psalm Sonntag, oder bis wieder zum anderen Sonntag, ist das etwa ein Drittel. Ein Drittel der vier Evangelien ist genau dieser Woche gewidmet. Jetzt sieht man, wie wichtig diese Woche ist. Absolut zentral. Und am Abend, am Vorabend, bevor er sein Leben als Passalam hingegeben hat, für uns, für dich, für mich, da war er zusammen. Und ganz gegen Schluss ging es eben dann irgendwie darum, dass Jesus sie gewarnt hat. Und da der Petrus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und an anderer Stelle sagt er: Auch wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht. Oder? Das war der Petrus, oder? Wie er damals lebte, oder? Ganz klar. Und dann: Jesus, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, der Petrus sagte: Da kannst du reden, was du willst, oder? Bei den anderen mag das ja zutreffen, oder? Aber ich bin hier der Leader, oder? Und ich bin bei dir. Nun, als die Menge kam, oder mit Judas, wer hat reingeschlagen mit dem Schwert? Petrus, oder? Da gesagt: Oh, halt, 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 was wollt ihr da, oder? Übrigens, kleines Detail, wenn ihr schaut in den Evangelien, wird der Name nicht genannt, wer reingeschlagen hat. Das liest man dann im Johannesevangelium. Der Johannes hat ja viel später geschrieben und das war auch kein Problem mehr, oder, zu wissen, wer das war. Aber die anderen Evangelisten haben ja früher geschrieben und da war es allenfalls noch ein Problem, dass man noch später hätte jemand anklagen können. Und so wurde dann der Name nicht erwähnt. Aber ganz interessant, der schlug da voll zu, oder? Er war da noch ganz dabei und dann sagt Jesus zu ihm: Nein, steck das Schwert weg. Und jetzt war er verwirrt, oder? Jetzt war es irgendwie vorbei. Und als er dann gesehen hat, dass sie Jesus gefangen nehmen, mitnehmen, da war es irgendwo, da brach man was zusammen. Aber er ist trotzdem auf Schleichwegen, oder, mit dem Johannes sind sie da gegangen, haben geschaut. Zuerst wurde er ja in das Haus, besser gesagt Palast, oder, die hatten ja Palast, diese Hohepriester, der Hannas, oder, der war ja der Schwiegervater, das war der, der die Fäden spannte im Hintergrund, sehr reich, übrigens das ganze Business, oder, das gemacht worden ist im Tempel, das war das Business vom Hannas, wissen wir aus Grund von Überlieferungen. Und Kaiaphas, der hohe Priester, war ja sein Schwiegersohn. Aber der, der eigentlich recht stark bestimmte, war Hannas. Und der hatte dann eben noch eine offene Rechnung mit Jesus, oder? Weil der hatte ihm ja das Business zu Beginn mal gestört und dann am Schluss wieder, indem er eben diese ganzen Händler rausschickte, oder, aus dem Tempel. Dann ging es weiter, oder, vom Hannas zum Kaiaphas. wir sind immer noch mitten in der Nacht, oder? Eigentlich war ja das verboten, in der Nacht damals eine Gerichtsverhandlung zu halten. Also wir sind immer noch irgendwie Morgengrauen und dieser Petrus möchte doch rein, oder? Er will schon ein bisschen vorsichtiger geworden und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer ihm geholfen hat, dass er da in den Vorhof gekommen ist. Wisst ihr das noch? Johannes, ja, liest man im Johannesevangelium, der Jünger, oder, den Jesus liebte. Also Johannes kannte offensichtlich, war irgendwo durch verwandt und so war der bekannt und der durfte dort rein, ins Haus von Kaiaphas. Und der half dann, dass der Petrus auch reinkam. So, sie waren da, sie waren eigentlich bereit. Aber schon beim Hineingehen wurde gefragt, ja halt mal, du bist doch auch einer von denen, oder? Und da bekam er kalte Füße, oder? Aber eigentlich wollte ja Petrus dort sein und vor allem auch als Zeuge da sein. Oder wir müssen uns bewusst sein, damals in einer solchen Gerichtsverhandlung, da mussten eigentlich zuerst Zeugen da sein, die für den Angeklagten sprachen. Nicht alle dagegen. Aber die ganze Gerichtsverhandlung war ja illegal. Nicht ein einziger Zeuge wurde vorgeladen, der irgendetwas Positives gesagt hatte, sondern alle nur negativ. Aber Johannes war da, man hätte ihn fragen können, sondern rufen können. Und eben Petrus wäre eigentlich auch noch da gewesen, oder? Also eigentlich hätte er das gerne gewollt. Aber dann, wo dann auf einmal diese Konfrontation da war, ja halt mal, du bist doch auch so einer, da bekam es mit der Angst zu tun. Und dann verleugnete er. Verleugnen, Frau, ich kenne ihn nicht. Wir wissen dreimal und es ist auch so, dass das andere Evangelium uns sagt, und das andere Evangelium ist das Markus-Evangelium. Eben, wisst ihr ja, Markus war ja nicht ein Jünger. Aber derjenige, der Markus mit Detailinformationen versorgte, war eben genau Petrus. Oder? Hinter dem Markus-Evangelium steht Petrus. Muss man wissen, oder? Und deshalb gibt es sehr viele Detailinformationen in Markus, die in den anderen nicht da sind. Und zum Beispiel das Detail, dass er eben nicht nur einfach verleugnet hat und gesagt hat, nein, ich kenne ihn nicht. Nein, er hat sogar sich selbst verflucht und er hat geschwört, dass er Jesus nicht kennt. Das war also sehr, sehr stark. Und wir sehen, die anderen Evangelisten sind eigentlich gnädig mit ihm umgegangen. Haben einfach beschrieben, hat ihn verleugnet. Aber das Evangelium, wo er selber jetzt quasi Informationen geben durfte, hat er gesagt, nein, schreib das, so war es. Er stand dazu. Gesagt, da habe ich gefehlt. Ich habe sogar geschwört. Und das sehen wir eben hier in diesem Moment. Ein Moment, wo er sich selber eben überschätzt hat. Ein Moment, wo er gedacht hat, wenn alle anderen fallen, ich nicht. Ich denke, ein gesundes Selbstvertrauen ist wichtig. Und da gibt es eben manchmal das andere Extrem, oder? Minderwertigkeitsgefühl, sagen wir dem. Das ist auch nicht gut. Wir dürfen ein gesundes Selbstvertrauen haben, aber keine Überschätzung. Einfach wissen, wir sind versuchlich, wissen, wenn der Herr uns nicht bewahrt, dann fallen wir genau gleich in die Sünde wie jeder andere. Einfach ganz nüchtern, ganz einfach. Und ich möchte eigentlich immer schön bei der Hand des Herrn sein, weil ich weiß, er kann mich bewahren, ich kann mich selber nicht bewahren. Was auch ein Detail ist, das sagt uns aber nur Lukas, dass offensichtlich während der ganzen Verhandlung, wir wissen nicht ganz genau wann, gab es einen Moment, wo Jesus Augenkontakt hatte mit dem Petrus. Er schaute ihm in die Augen, nachdem er ihn verleugnet hatte, der Petrus. Und das war der Moment, wo der Petrus innerlich zusammengebrochen ist. Er ist rausgegangen und weinte bitterlich. Wahrscheinlich hat er die Welt daran nicht mehr verstanden. Er hat gesagt, wie ist das möglich? Wie habe ich versagt? Und er ist wahrscheinlich so richtig versunken. Und dann lesen wir etwas ganz Spannendes, dass nämlich der auferstandene Herr Jesus zuerst ihm auch begegnet ist. Er ist den Frauen begegnet, das wissen wir. Das ist, war die erste Begegnung. Aber dann ist er eben auch ihm begegnet. Und das lesen wir auch in Lukas 24, 34. Oder wir haben die Sache mit den Emmausjüngern, oder? Die sind ja gelaufen, waren traurig und Jesus kommt zu ihnen und fragt sie, hey, quasi, was ist los? Ja, bist denn du der Einzige, der nicht weiß, oder was da passiert ist zu Jesus, oder? Und obwohl ja Jesus der Einzige war, der genau wusste, was passiert war, oder? Und dann kommen die zurück voller Freude und sagen, hey, Jesus ist auferstanden. Und sagen, ja, doch, das wissen wir jetzt auch in der Zwischenzeit, oder? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Ist nur ein kleiner Hinweis. Und da wurde Simon wiederhergestellt. Da ist Jesus ihm erschienen. Da haben sie über diese Sache ganz sicher gesprochen. Da wurde er persönlich mit Jesus wiederhergestellt. Und so ist es doch auch bei uns. Wenn irgendein Fehltritt da ist, dann dürfen wir zum Herrn kommen, ihm alles bekennen und diese Gemeinschaft darf wiederhergestellt werden. Wir dürfen mit seiner Gnade rechnen, immer wieder neu. Aber wichtig ist, dass wir erkennen und anerkennen, dass wir fehlen oder gefehlt haben. Später dann, das lesen wir im Johannesevangelium, oder Kapitel 21, diese Begebenheit, am Morgen früh kommen sie und dann finden sie Jesus dort bereits schon am Strand, auch in dem See Genezareth, hat schon Fische bereit für das Morgenessen. Und da braucht es jetzt noch eine Wiederherstellung vor der ganzen Gruppe. Oder muss ich ja vorstellen, später war dann Petrus der Führende, derjenige, der wirklich vor allen hinstand und redete. Und so musste er auch vor den anderen wiederhergestellt werden. Und dann dieses Wunderbare, wir lesen das, diese drei Fragen, oder? Ich kann jetzt hier nicht in diese Details gehen, aber es ist so spannend. Lest das einfach mal zu Hause, Johannes 21, und achtet darauf, eine gute Übersetzung sagt dann auch, liebst du mich? Und dann sagt er, du weißt alles, Herr, ich habe dich gern. Das sind zwei verschiedene Worte im Griechischen. Oder? Und das eine ist das Agapeo, eben das selbstlose Lieben, und das andere ist das Gernhaben, oder? Jemanden gern haben. Und wie der Petrus auch sagt, du weißt, ich habe dich gern, du kennst ja alles, oder? Und zuerst fragt er, hast du mich lieber als die anderen? Sagt er, nein, du weißt alles, ich habe dich gern. Dann hast du mich lieb, du weißt alles. Hast du mich gern? Und jetzt wird er traurig, sagt er, weil er hat ihn dreimal, oder vielleicht jetzt dreimal diese Frage. Aber jedes Mal sagt er, weide meine Lämmer. Und damit komme ich zum vierten Punkt. Wir sehen hier, wie Petrus verwendet wird. Jetzt im Dienst für den auferstandenen Jesus, um das Evangelium zu bringen. Dieser Jesus benutzt jetzt diesen Petrus, der so gefallen ist. Und so darf er dann stehen vor allen, Apostelgeschichte 2, am Pfingsten. Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Nun hört auf meine Worte. Und da durfte er das Evangelium predigen. Es geschahen viele Zeichen und Wunder unter seinen Händen. Und ich kürze ein bisschen ab, auch wenn nur sein Schatten, wurden Menschen gesund. Also es war ein mächtiger, voll, wirklich ein Dienst mit Vollmacht. Der Heilige Geist wirkte durch ihn, wirklich ein wirkungsvoller Dienst. Weil Jesus gab ihm damals eben vor allem diesen Auftrag. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Oder das sind die drei Aussagen zusammengefasst. Schon früher hat er ihm gesagt, gebt ihr die Schlüssel Und der Schlüssel ist eben, dass er das Evangelium den Juden bringen durfte, also quasi die Türe zum Evangelium öffnen durfte am Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Dann war Philippus, der das Evangelium zu den Samaritern gebracht hat, und viele waren zum Glauben gekommen. Aber es war notwendig, dass der Petrus mit dem Johannes zu den Samaritern hinunterging und ihnen die Hände auflegte und damit sagte, wir sind eins, wir gehören zusammen. Es gibt keine Kluft mehr, wie sie eben vorher war, oder zwischen den Juden und den Samaritern. Also auch hier hat er eine entscheidende Funktion, um eben für die Samariter die Türe zu öffnen, dass der Heilige Geist kommen konnte und dann natürlich Apostelgeschichte 10 bei Cornelius. Wir haben den ersten Brief, wie ich vorhin gesagt habe, das Evangelium nach Markus, das sehr viel Information von Petrus drin hat. Wir haben den ersten Petrusbrief, ein erbaulicher Brief, ein Brief, der auch ermahnt, aber auch Trost gibt. Und wir haben den zweiten Petrusbrief wie als Vermächtnis. Das hat er auch gegen Ende von seinem Leben geschrieben. Und dieser Petrus, nach seinem Wirken, und man kann ungefähr sagen, 30 Jahre wirkte er, Größenordnung. 30 Jahre durfte er wirklich da im Dienst sein. Das brachte ihn an verschiedene Stationen, schlussendlich nach Rom. Und da durfte er den Lauf vollenden. Unter Nero wurde er dann hingerichtet, gekreuzigt. Wirklich ein Lebensbild, das uns auch Mut gibt für uns, das uns anspornt, weil wir sehen, ja, es ist ja nicht die Kraft, die aus Petrus selbst kam, sondern er war ein Kanal, ein Segenskanal, sodass der Heilige Geist durch ihn wirken konnte. Und so möchte Gott uns verwenden. Wir haben nicht die Würde in uns selber. Oder wenn ich auf mein Leben schaue, dann muss ich sagen, okay, dann müsste ich jetzt hier runtergehen und sagen, okay, nicht, die Würde liegt nicht in mir. Aber Gott möchte genau durch so schwache Gefäße wirken, wie wir eben sind. Wir sind irdene, schwache Gefäße, aber gefüllt mit dem Heiligen Geist sind wir Waffen. Geistliche Waffen. Und dann wird etwas passieren. Dann wird etwas Wunderbares sein. Und so möchte ich euch ja ermuntern, dass ihr das auch mitnehmt, eben überlegt, okay, wie ist meine Bekehrungsgeschichte? Wir haben das gehört, oder? Bruno, gell? Und wirklich, jede Geschichte ist faszinierend, oder? Wie das passiert. Und dann mein Weg. Und auf diesem Weg, da gibt es Hochs, aber es gibt eben auch Tiefs. Es ist einfach ein Höhenflug, oder? Es gibt beides. Aber es ist ein lebendiger Weg mit Jesus in dieser Schule. Da sind wir drin, ein spannender Weg. Und er möchte, dass du in dem Wirkungskreis, den du erhältst, eben für ihn wirklich ein Instrument bist. Und ich möchte da, 1. Korinther 15 ist mir einfach heute Morgen, weil ich jetzt da hingekommen bin, ist mir dieser Vers noch in den Sinn gekommen, einfach auch als Ermutigung für uns, ganz am Schluss 1. Korinther 15, 58, darum, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir haben heute ja auch eben das Vorrecht des Abendmahls, das Vorrecht eben ganz bewusst nachzudenken, was hat Jesus getan. Und ich möchte die Verse lesen aus 1. Korinther 11. Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Also diesen Donnerstagabend mit seinen Jüngern. Und dankte und es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir dürfen in diesen Symbolen zurückblicken. Was hat es Jesus gekostet, dass wir jetzt da sein dürfen, dass wir uns erfreuen dürfen, dass wir errettet sind, dass wir uns erfreuen dürfen? Es ist alles vollbracht für uns. Er hat alles gemacht. Die Stätte ist bereitet für uns. Und so wie Jesus zum Schächer am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, so sagt er zu uns, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ob das heute sein wird, in einer Woche, in einem Monat, im Jahr, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, wir dürfen in diesem Moment, wo entweder er kommt für uns oder wir individuell abberufen werden zu ihm, werden wir bei ihm sein. Und wir blicken zurück auf das, was es ihn gekostet hat. Dort am Kreuz, da hing er 6 Stunden und 3 Stunden davor war Dunkelheit. Niemand kann da wirklich reinschauen, was das bedeutet oder bedeutet hat für Jesus, getrennt zu sein von Gott. Dass er rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wissen wir warum. Wegen meiner Sünden, wegen deiner Sünden. Und da können wir noch staunen. Gleichzeitig denken wir auch an die Worte, die hier weitergehen. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ich denke, dass wir einfach ein paar Sekunden auch uns die Ruhe nehmen, jeder für sich, vielleicht einfach auch dann im Gebet vor dem Herrn, ist irgendetwas noch da zwischen Gott und mir, dann darf ich das ihm sagen, bereinigen, wenn es mit irgendjemand anderem noch ist, dann deponiere ich das beim Herrn und sage, nachher bringe ich das gerade in Ordnung und dann darf man hier sicher teilnehmen. Ich möchte da auch noch beten. Herr Jesus, ja, wir sind jetzt da und es ist so, wie der Petrus gesagt hat, du kennst uns. Wir müssen dir auch nichts vorspielen. Wir dürfen einfach da sein, so wie wir sind. Und wir sind dir unendlich dankbar. Du hast dein heilige Leben, dein heiliger Lieb, hast du hingegeben. Du hast dich nur einfach verspotten lassen, sondern das Kreuz nageln lassen, hast du gelitten, aber vor allem hast du dich trennen lassen von deinem Vater, wegen unserer Sünde. Dein heilige Blut, das Symbol von deinem Leben, hast du vergossen. Und da möchten wir von ganzem Herzen einfach Danke sagen. Wir wollen dich anbeten, weil du bist jetzt auferstanden, du wirst wiederkommen. Wir beten dich an, weil du bist erhöht über allem. Im ganzen Universum bist du derjenige, der über allem regiert. Und jetzt schon, Herr, in unserem Herzen, bist du ein König. Bist du der, der regiert. Und so beten wir dich an. Und möchten einfach bei diesen Symbolen auch mit dankbarem Herzen daran denken, was du dort am Kreuz von Golgatha für uns erlitten hast. Amen.